Ja, guten Morgen. Das ist ja mal wieder schön, hier bei euch zu sein. Das ist eine ganze Weile her. Ich habe mal geguckt, 5 Jahre. Und wenn man noch weiter zurückkommt, 60 Jahre. Ja, ich, für die, die mich nicht kennen, Uli Schmidt, war als kleines Kind hier, junger Erwachsener hier, Kindergottesdienst, alles miterlebt. Viele Jahre hier Gemeinde mit dabei gewesen. Meine Eltern lassen ganz herzlich grüßen. Mein Vater kriegt es nicht mehr so mit. Meine Mutter, ja, die wäre gerne hier heute Morgen. Und herzliche Grüße von ihr an alle. Mit ein paar habe ich schon gesprochen. Und mein Vater ist jetzt im Heim, sehr dement, kriegt nicht mehr viel mit. Meine Mutter ist umso geistig fitter, körperlich leider auch nicht mehr ganz so gut dabei. Aber sie geht immer noch jeden Tag, fast jeden Tag zum Vater, ihn zu besuchen. Und zu uns, wir leben in Kettwig, Teil von Essen, und dort bin ich seit 10 Jahren Pastor in einer evangelischen Gemeinde. Wir haben 3 erwachsene Kinder, mittlerweile ein Enkelkind, hoffentlich im nächsten Monat ein zweites, und so wächst die Familie. Und es ist ja immer wieder herausfordernd, auch in Gemeindearbeit zu stehen in der heutigen Zeit. Und dieses Lied hier erinnert mich sehr an meine Kindheit. Da war ich mit meinem Vater unterwegs auf den Campingplätzen. Das hat mein Vater immer gerne gesungen, mit Gitarre begleitet. Die Evangelisation an den verschiedensten Stellen hier in der Umgebung. Ja, Gemeinde, Gemeindearbeit. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Aufbruch. Da ist es schon, danke Marc. Und als ich mich dann mit Martin unterhielt und ihm so den Titel geschickt hatte, sagte er, ja, das ist Thema, was uns in der Gemeinde gerade tief berührt. Wir haben gerade hier, oder ihr habt hier in der Gemeinde diesen Prozess Aufbruch auch gehabt, und ihr führt ihn weiter oder steckt vielleicht auch ein bisschen drin fest. Und ich möchte heute Morgen einfach mal schauen, was sagt Gott zum Thema Aufbruch? Was ist für Gott möglich, auch wenn es vielleicht nicht schön aussieht? Wir erleben ja auch in unserem Leben ständig Aufbrüche. Immer wieder ist etwas Neues. Erreichen wir vielleicht auch Meilensteine, Geburtstage, 18. Geburtstag, Führerschein oder vieles andere, auch das Abitur oder Hochzeit. Es ist ungefähr 40 Jahre her, da habe ich hier in Dauringhausen den Führerschein gemacht. Und ich bin danach, es war ein Mittwoch, ich weiß gar nicht das Datum, ich bin danach zum ersten Mal alleine nach Scheidewig gefahren in den Posaunenchor. 3 Bäume und so, kenne ich ganz gut die Strecke. Oft mit dem Fahrrad gefahren oder auch mit den Eltern gebracht. Aber da bin ich zum ersten Mal allein an dem Abend direkt nach Scheidewig gefahren zum Posaunenchor. Und ich weiß noch, meine Mutter erzählt mir das gerne immer wieder mal, dass sie mir nachschaute. Es war November, es war ein trüber Abend, und sie sah diese Rücklichter des Autos, ein grüner Golf, im Nebel verschwinden. Das war so ein Aufbruch in die Selbstständigkeit. Das Kind wird erwachsen, löst sich vom Elternhaus. Und wir finden in der Bibel, wenn wir die Bibel mal aufmerksam lesen, auch ganz viele Aufbrüche. Es ist nicht nur Abraham, der aufgebrochen ist in ein neues Land. Viele Menschen haben sich aufgemacht, sind Wege gegangen, die für sie vielleicht auch nicht einfach und nicht leicht waren. Aber das Entscheidende, der entscheidende Aufbruch in der Bibel, das sind nicht die Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, sondern Gott hat sich auf den Weg gemacht. Gott hat sich aufgemacht, hat uns Menschen gesucht, hat uns Menschen besucht. Und ich kenne das aus vielen Gesprächen, auch als Pastor und auch schon vorher. Ja, wo ist Gott? Ich sehe ihn nicht. Ich spüre ihn nicht. Und wenn ich in die Weltsituation gucke, erlebe ich ihn nicht. Aber die entscheidende Frage ist nicht die Frage des Menschen nach Gott, wo bist du? Sondern die Frage Gottes nach dem Menschen, Adam, wo bist du? Gott macht sich auf, geht ins Paradies, geht durch die Gärten und sucht seinen Menschen. Gott ist aufgebrochen, hat uns Menschen gesucht, den Kontakt mit uns. Dazu kam Jesus in diese Welt. Und dazu ist Jesus mit seinen 12 Jüngern 3 Jahre lang durch das Land Israel gezogen. Und auch da Aufbruch, Die Jünger sind aufgebrochen, haben ihr Leben, teilweise ihre Familien, ihre Arbeit zurückgelassen, etwas Neues gewagt. Und ich möchte heute Morgen mit euch so ein bisschen diese Jünger einmal betrachten, wie Jesus sie ausgewählt hat, wie Jesus ihnen diesen Aufbruch zugetraut hat. Das sind ganz bestimmt starke Glaubenshelden, die er da gewählt hat. Menschen, denen er seine Gemeinde anvertraut hat. Nicht nur die Gemeinde bei uns in Kettwig, nicht nur die Gemeinde hier bei euch in Forchthausen oder Darbinghausen, GZD habe ich eben gehört. Seine Gemeinde weltweit hat Jesus Menschen anvertraut. Und ich lese dazu aus der Berufungsgeschichte der Jünger aus Lukas 6, die Verse 12 bis 16. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und er wählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte, Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphäus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Und ich habe den ersten Teil überschrieben: Jesus, Gebet und Auswahl. Diese so entscheidende Situation, dass Jesus hier 12 Menschen auswählt, denen er das Schicksal seiner Gemeinde anvertraut, sie beginnt mit Gebet. Jesus geht und betet. Und das finden wir so oft, besonders im Lukas-Evangelium. Immer wieder zieht sich Jesus zurück zum Gebet. Und dann passieren manchmal ganz interessante, wichtige Sachen, wie zum Beispiel auch auf dem Berg der Verklärung. Und man könnte doch eigentlich denken, ja, Jesus hat doch ständig den Kontakt zum Vater. Warum betet er noch? Er ist uns ein Vorbild. Sucht die Nähe, die Stille, den Kontakt zum Vater und bekommt Kraft aus diesen Begegnungen. Und er nimmt seine Jünger mit, mal alle 12, mal nur 3, mal viel mehr, und ist ihnen ein Vorbild in dem, wie er mit dem Gebet und der Beziehung zum Vater umgeht. Wenn wir als Gemeindeleitung einladen zu Gemeindestunden oder Gemeindeversammlungen oder besonderen Ereignissen, dann schreiben wir immer unter die Einladung: Bitte begleitet diese Veranstaltung im Gebet. Und das soll nicht so ein Copy and Paste sein, ja, so eine ständige Wiederholung, sondern ganz bewusst, wir brauchen das Gebet bei allen Aufbrüchen, bei allen Entscheidungen, bei allen Schritten, die wir miteinander gehen wollen. Wenn schon Jesus, der doch als Sohn Gottes eins war mit dem Vater, immer wieder die Stille des Gebetes gesucht hatte, sollten wir das auch tun. Und Jesus baut seine Gemeinde. Hier mit diesen 12 Jüngern fängt er an. Und wir werden gleich noch sehen, das waren keine Glaubenshelden. Das waren keine tollen Supermenschen, sondern Menschen, die im Alltag mit Sorgen und Problemen zu kämpfen hatten. Menschen, die auch untereinander in Spannungen lebten und Schwierigkeiten und auch Streit hatten. Menschen, die viele andere nicht gewählt hätten. Und auch wir hätten wahrscheinlich nicht diese Wahl dieser 12 getroffen. Aber Jesus hat sie gewählt, hat im Gebet die Entscheidung getroffen und mit dem Vater diese Entscheidung gefällt. Diese Jünger waren eine sehr uneinheitliche Truppe. Ich möchte euch einfach nochmal die Namen vorlesen. Bin nicht sicher, ob wir alle 12 Namen zusammenkriegen würden. Simon, den er auch Petrus nannte, Andreas, seinen Bruder, Jakobus und Johannes, die Brüder, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphäus, und Simon, genannt Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der ihn verriet. Ich denke, einige Namen kennen wir ganz gut. Mit einigen Namen verbinden wir Geschichten, Erlebnisse, die sind uns bekannt. Andere davon werden kaum erwähnt und auch in der Postgeschichte oder später gar nicht mehr erwähnt. Keiner von ihnen hatte besondere Fähigkeiten, die ihn irgendwie besonders dazu befähigten, diesen Beruf, diese Berufung hier zu erhalten. Keiner war Schriftgelehrter. Keiner hatte irgendwelche besonderen biblischen Studien vorzuweisen. Schriftgelehrte, Pharisäer, Priester, Würdenträger finden wir nicht, sondern wir finden eine Gruppe, eine Truppe voller Gegensätze. Matthäus zum Beispiel. Matthäus war ein ehemaliger Zolleinnehmer. Er war Kollaborateur der Römer, hat mit den Römern gemeinsame Sache gemacht, mit ihnen zusammen die Juden ausgenommen. Bei den Juden total verachtet. Und im gleichen Vers lesen wir von Simon, der Zelot genannt wird. Die Zeloten, das waren Guerillas. Das waren Freiheitskämpfer, radikale Burschen, die scheuten nicht vor Gewalt und heimtückischen Anschlägen zurück. Was für ein Kontrast wählt sich Jesus hier in seine engste Gruppe hinein? Was für eine ständige Gefahr von Zank und Streit und Auseinandersetzungen? Wir lesen aber nichts davon, dass die beiden sich gegenseitig bekämpft hätten, sondern sie hätten einen neuen gemeinsamen Feind gegen den Teufel, gegen den Satan. Und da reichen menschliche Waffen, wie die Zeloten sie einsetzten, nicht aus. Da reicht auch das Geld nicht, was die Zöllner reichlich hatten. Nein, der Schlüssel zum Sieg, zum gemeinsamen Sieg, ist alleine Jesus. Jesus wählt sich Jakobus und Johannes. Zwei Brüder. Zwei ziemlich impulsive Typen, sie werden auch Donnersöhne genannt. Und hin und wieder fallen sie auf durch radikale Ansichten, wollen hier mal eine Stadt vernichtet haben und hier wollen sie mal bei Jesus an dem ersten Platz im Himmelreich sitzen. Und auf der anderen Seite beruft Jesus den stillen Zweifler Thomas. Thomas fällt auf durch Resignation, durch Zweifel und Frustration. Auch hier ein starker Gegensatz. Was will Jesus mit so einer kontrastreichen Gruppe Menschen? Die sind doch nicht nur uneinheitlich, man könnte fast sagen, die sind unfähig. Petrus zum Beispiel. Dieser vorlaute Mensch fällt ja nicht erst auf hinterher bei der Verleugnung von Jesus. Auch schon vorher muss Jesus ihn hart zurechtweisen. Er möchte Jesus hindern, nach Jerusalem zu gehen, hindern, ans Kreuz zu gehen. Tu das ja nicht. Wie oft hat Jesus geseufzt über seine Jünger? Wie oft haben sie ihn nicht verstanden? Er hat es ihnen zweimal, dreimal und noch öfters gesagt, dass es ans Kreuz geht. Sie haben es nicht verstanden. Jünger wehren die Mütter ab, sie sollen die Kinder nicht bringen. Und Jesus sagt, sie sollen zu mir kommen. Und wir könnten viele solcher Begebenheiten nennen. Die Jünger ihn nicht verstanden haben. Ihr seid ja, denke ich, die meisten zumindest in der Bibel gut zu Hause, kennt das Wort Gottes, aber stellt euch mal gerade vor, ihr lest dieses Lukas-Evangelium zum ersten Mal. Kommt zu diesem Kapitel Lukas 6. Und ihr wisst nichts von Kapitel 7 und 10 und 24, noch nicht von der Apostelgeschichte. Ihr wisst nicht, wie es weitergeht, dass Jesus Gemeinde baut und dass auch wir heute hier zu dieser Gemeinde dazugehören. Ich denke, wenn wir bei Kapitel 6 ankommen, werden wir sagen, was soll das denn? Wie soll denn das hier funktionieren mit so einer Gruppe von Menschen? Wie soll das gehen? Wie sollen diese 12 Chaoten aufbrechen und die Welt erobern? Das ist unmöglich. Mit diesen verschiedenen Hintergründen, mit diesen unterschiedlichen Mentalitäten, den wechselnden Begeisterungen, dem ständigen Streit und dem Unverständnis. Wie soll das gehen? Ja, wie soll das gehen? Das ist die Frage, die sich die Gemeinde Jesu doch bis heute stellt. Wie soll das gehen? Wie soll Gemeinde Jesu weiter existieren in dieser Welt mit immer mehr Anfeindungen? In Ländern, wo die Christen brutal verfolgt werden, weggesperrt werden, wo das Evangelium scheinbar komplett zum Stillstand kommt. Und wie soll das gehen in Gemeinden, wo zwar Gemeinde ist, aber wie soll Gemeinde wachsen, wenn die Menschen beschäftigt sind mit Hunger,
mit Not, mit Kriegen, mit Sorgen ohne Ende? So sehr mit sich selbst beschäftigt, dass die Gemeindearbeit zum Stillstand kommt? Und wie soll das gehen, dass Gemeinde entsteht in Ländern, die noch kaum von Jesus gehört haben, wo sich kaum ein Missionar hingewagt hat? Oder da, wo Missionare waren, über Jahre und Jahrzehnte die Sprache erlernt haben, die Kultur erlernt haben. Und dann werden sie wieder weggejagt oder ins Gefängnis gesteckt, vertrieben. Und wie soll das gehen bei uns? Wo wir ständig lesen von neuen Statistiken und immer mehr Kirchenaustritten, wo wir so viele Alternativen haben in unserem Wohlstand, dass wir gar keine Zeit mehr haben, in die Gemeinde zu gehen, den Gottesdienst zu besuchen, Gemeinschaft zu haben in der Woche. Und ich persönlich, wie soll das gehen? Ich in der Mitarbeit, ich in der Gemeindeleitung, das traue ich mir nicht zu. Diese Frage, wie soll das gehen, haben sich schon so viele Menschen gestellt. Die Bibel ist voll davon. Und die Bibel ist auch voll von Ausreden und Ausflüchten. Mose sagte, ich kann nicht reden. Jeremia meinte, er wäre zu jung. Petrus sagte, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe keine Chance. Elia dachte, er wäre alleine übrig geblieben. Er war völlig verzweifelt und da könnten wir viele nennen. Bis heute. Wir können uns fragen, oder wir sollten uns fragen, was hindert mich? Was hindert mich eigentlich, zur Gemeinde zu kommen? Was hindert mich, zu den Gebetskreisen zu kommen? Was hindert mich, Gemeinschaft zu erleben, auch in der Woche in Hauskreisen oder Gemeindestunden, wo die Bibel doch immer wieder die Bedeutung dieser Gemeinschaft betont? Ich möchte kurz was von meinen Eltern erzählen. Ihr kennt, oder einige von euch kennen sie ja noch recht gut. Wir hatten das Lebensmittelgeschäft am Stumpf und über Jahre, Jahrzehnte haben sie das Geschäft geführt. Wir mussten ja auch immer helfen und Christa hat auch geholfen. Ja, und irgendwann wurde es zu schwierig mit der Konkurrenzsituation und die Eltern überlegten aufzuhören, sich ganz neu zu orientieren, was anderes zu machen, aber was? Und dann waren sie im geistlichen Rüstzentrum in Krelingen zu Besuch, im Urlaub. Da hat ja mein Bruder, der Holger, seinen Zivildienst gemacht. Und sie haben gehört, dort werden Hauseltern gesucht. Dann haben sie sich direkt vor Ort vorgestellt. Einfach so, aus dem Nichts heraus. Sie sind zu dem Leiter des Werkes gegangen und haben gesagt, wir könnten das machen. Und der Heinrich Kemmler hat ihnen die Hand gereicht, hat gesagt, eingestellt. Dann haben sie 10 Jahre eine sehr gute Arbeit dort gemacht. Kurz danach, nachdem sie die Arbeit angefangen hatten, das war alles ziemlich umständlich, ich war auch wie vor den Kopf gestoßen, das machen die, da haben sie in einer Zeitschrift noch eine Anzeige gelesen, die noch immer für diese Stelle geschaltet war, noch nicht wieder zurückgezogen war. Und sie haben diese Anzeige kopfschüttelnd gelesen, mit all den Anforderungen, mit all den Fachbegriffen, all den Erwartungen, die an die Hauseltern dort im geistlichen Rüstzentrum gestellt wurden. Und sie haben sich gesagt, auf diese Anzeige hätten wir uns nie beworben. Das wäre nie etwas geworden. Aber der direkte Kontakt mit dem Leiter des Werkes, der war der entscheidende Augenblick und da haben sie Ja gesagt. Ich denke, uns geht es vielleicht auch oft so, dass wir denken, das ist viel zu viel für mich. Die Anforderungen und was da alles gemacht werden muss, das schaffe ich nicht. Aber das alles tritt in den Hintergrund. Wenn Gott beruft, wenn er die Aufgabe gibt und auch die Gabe und die Kraft und die Fähigkeit zum Dienst für ihn. Von den Jüngern, nochmal zurück zu den Jüngern, hatte eigentlich keiner die Fähigkeiten, die eigentlich erforderlich waren, um Gemeindegründung und Gemeindeleitung durchzuführen. Aber Jesus hat sie trotzdem berufen. Jesus hat sie eingestellt. Und er hat aus dieser uneinheitlichen Truppe eine einheitliche Truppe gemacht. Und das ist mein letzter Punkt. Die Jünger und Jesus. Eine einheitliche Truppe. Denke mal, bis zum Tod von Jesus hätte keiner für diese Chaoten seine Hand ins Feuer gelegt. Was für eine Verzweiflung hat sie getroffen, als Jesus starb? Das ist ja bei anderen Religionsstiftern meistens ganz anders. Aus einer Situation des Erfolgs und des Sieges heraus wird an eine Gruppe von Nachfolgern die Arbeit übergeben. Aber Jesus war das anders. Mit seinem Tod war auch scheinbar ihre Arbeit dem Tod geweiht. Und das, was dieser uneinheitlichen Truppe die Einheit gegeben hat, das waren keine menschlichen Aktionen. Das waren keine Therapien, das waren auch keine Coaching-Veranstaltungen, wie ich es in meiner Firma als Elektroniker, ich hatte 25 Jahre als Elektroniker gearbeitet, wie ich es oft erlebt hatte. Menschlich gesehen gab es keine Hoffnung. Das Anliegen Jesu schien dem Tod geweiht. Aber Pfingsten. Und nächsten Sonntag feiern wir Pfingsten. Pfingsten brachte ihnen ganz neues Leben zurück. Und sie hatten das eine gemeinsame Ziel, das Evangelium in die Welt hinein zu tragen. Von manchen Jüngern lesen wir noch in der Apostelgeschichte. Von manchen verlieren sich aber die Spuren. Allerdings gibt es durch die Kirchenväter einige Hinweise, wo einzelne Jünger gewirkt haben. Und ich habe das mal in einer kleinen Folie zusammengestellt. Vielleicht ist es zu lesen. Paulus, Petrus, Andreas, Johannes, Matthäus, Thomas, Bartholomäus, Simon, der Zelot, verteilt auf diese Weltkarte. Petrus, können wir lesen, Apostelgeschichte, ist bis nach Rom gereist. Paulus war wahrscheinlich sogar in Spanien gewesen. Aber wer hätte gedacht, dass dieser zögerliche, zweifelnde Thomas, auf den man wahrscheinlich nicht gewettet hätte, bis nach Indien gekommen ist. Heute werden noch die Christen dort Thomas-Christen genannt. Matthias, der für Judas nachberufen wurde, kam wahrscheinlich bis Äthiopien. Andreas wird der Apostel der Ukraine und Russlands genannt. Und so wurde das Evangelium durch diese Jünger, diese eigentlich vielleicht auf den ersten Blick unfähigen Menschen, wirklich in die weite Welt hinausgetragen. Und überall an diesen Orten und noch weit mehr hinaus finden wir Zeugnisse christlicher Gemeinden und Kirchen. Und das finde ich eine enorme Ermutigung und möchte es euch heute Morgen einfach so weitergeben. Lasst uns nicht auf das sehen, was uns hindert. Lasst uns nicht auf die Fähigkeiten sehen, die erwartet werden und die ich doch gar nicht bringen kann. Lasst uns nicht auf das sehen, was trennt, wo wir verschiedene Meinungen haben, andere Ansichten sind oder vielleicht auch von uns selbst eine schlechte Meinung haben, uns manches nicht zutrauen. Sondern lasst uns in Verbindung treten und in Verbindung bleiben mit Jesus, unserem Herrn. Er hat diese 12 zu einer funktionsfähigen, einheitlichen Truppe zusammengeschweißt, die ganze Welt verändert hat bis heute. Wir haben von Martin die Geschichte von Gideon gehört, ganz am Anfang. Er war der Kleinste seiner kleinen Sippe eines kleinen, unbedeutenden Volkes. Keine Chance gegen diese Massen von Feinden. Aber Gott wählt ihn, sieht auch seine Sorgen, geht darauf ein, stellt ihm jemand zur Seite, schickt ihm diesen Traum des Midianiters und er darf ihn hören. Und Gott gibt Kraft und Ermutigung, wenn wir es brauchen. So auch schon bei Mose mit seinem Bruder Aaron. Und dann konnte das Volk aufbrechen. Bei Mose in die Wüste, bei Gideon gegen die Midianiter. Und ich denke, auch wir dürfen Aufbruch feiern, trotz aller Sorgen, Nöte, die wir haben. Jesus hat keine Übermenschen berufen. Das war nicht so bei den Jüngern. Das war auch nicht so bei den ersten Gemeinden, die entstanden, und das gilt auch für uns heute. Und deshalb meine Ermutigung im Gebet, in der Verbindung mit Jesus Christus und dem Vertrauen auf seine Berufung, auf seine Gaben, auf seine Fähigkeiten, in einem guten Miteinander, auch hier, auch in Forchthausen, Gemeinde bauen, Verantwortung übernehmen, die nächsten Schritte gehen mit und für unseren König, Herrn und Heiland, Jesus Christus. Gott segne uns, euch dazu. Amen.